Fenster jetzt geöffnet werden oder geschlossen bleiben soll. Die Frau, die am weitesten vom Fenster entfernt sitzt, sie behauptet, dass sie an einem Hitzschlag sterben würde, wenn das Fenster zubliebe. Die Frau, die neben dem Fenster sitzt, behauptet, dass sie in einer Lungenentzündung sterben werde, wenn das Fenster geöffnet würde. Der Schaffner kommt, um die Karten zu kontrollieren, und die zwei Frauen fordern ihn sofort auf, als Schiedsrichter einzutreten und zu bestimmen, ob das Fenster offen oder geschlossen bleiben soll. Aber der Schaffner wagt es nicht, ein Urteil zu sprechen. Der Mann, der zwischen den beiden Frauen sitzt, hat jetzt endgültig genug von dem Spiel. Also sagt er zum Schaffner: Öffnen Sie bitte das Fenster, das wird die eine Frau umbringen. Schließen Sie danach das Fenster, das wird die andere umbringen. Danach haben wir Ruhe und Frieden. Ruhe und Frieden sind nicht immer so leicht zu bekommen. Und ob die Mittel in diesem Fall das Taugliche war, das darf man ja auch bezweifeln. Hat einer Frieden, aber rechts und links liegen dann die Leichen. Also so geht's offensichtlich nicht. Der Prophet Jeremia hat ja auch damit zu tun. Seine Ansage kommt aus der Zeit, in der Ruhe und Frieden unerreichbar scheinen. Ein Bibeltext, der eigentlich, ja, auch das ist wieder merkwürdig, am ersten Advent gepredigt wird, zu Beginn des neuen Kirchenjahres. Aber ich finde, man sollte diese Texte nicht nur auf bestimmte Tage einschränken, denn sie sind jeden Tag relevant und können uns jeden Tag ermutigen. Ich habe ja schon aus Jeremia gepredigt, Stichwort: Ich will dir Gutes tun und dein Wort ist meine Speise. Heute kommt der Blick in die Zukunft, ja sogar in die Ewigkeit. Es kommt eine Zeit. Es kommt eine Zeit, in der ein neuer König kommt. Und jetzt lesen wir mal diesen Text aus dem Jeremia 23. Denn es kommt der Tag, spricht der Herr, da will ich einen Nachkommen Davids zum König ernennen. Er wird mit großer Weisheit regieren und für Recht und Gerechtigkeit im Land sorgen. In den Tagen seiner Herrschaft wird Juda gerettet werden und Israel sicher wohnen. Diesem König wird man den Namen geben: Der Herr ist unsere Gerechtigkeit. Und es wird auch der Tag kommen, spricht der Herr, da wird man beim Schwören nicht mehr sagen: So wahr der Herr lebt, der das Volk Israel aus dem Land Ägypten herausgeführt hat. Stattdessen wird man sagen: So wahr der Herr lebt, der alle, die zum Volk Israel gehören, aus dem Land im Norden zurückbrachte und aus allen Ländern, in der er sie vertrieben hatte, damit sie wieder in ihrer Heimat leben. Ein sehr inhaltsreicher Text, und ihr müsst heute aufpassen. Es ist nicht ganz einfach. Der ist anspruchsvoll, dieser Text, und der Zusammenhang, in dem er steht, deswegen hoffe ich, dass ihr wach seid, sonst schüttelt und rüttelt euch nochmal, damit dann auch das ankommt, was dieser Text sagen will. Das Erste, wovon dieser Text spricht, das ist der neue König. Das sind erstmal Worte der Ermutigung und der Hoffnung. Es kommt die Zeit, da wird ein neuer König regieren. Er wird aus der Seitenlinie der Davidsfamilie kommen. Und wenn er regiert, dann wird alles fair sein, dann wird alles gerecht zugehen. Recht und Gerechtigkeit, das wird sein Motto sein, und daran wird man auch seinen Regierungsstil erkennen können. Es kommt die Zeit, sagt Jeremia, da holt Gott das zerstreute Volk aus allen Himmelsrichtungen wieder zusammen. Die Kriegsgefangenen aus dem babylonischen Norden, die über die ganze Völkerwelt zerstreuten und Vertriebenen, sie alle werden wieder heimkommen. Und dann wird man nicht mehr die alten Taten Gottes wie ehrwürdige Traditionen feiern, die großartig waren, aber leider schon lange vergangen sind. Das war einmal. Nein, man wird feiern, dass dieser Gott heute, jetzt Großes tut. Dass er sogar noch viel Größeres als damals tut. Ist das nicht fantastisch? Wenn man nicht den Blick immer nur nach hinten werfen muss und sagen muss: Boah, damals, wisst ihr noch, als aus Ägypten raus und so, das ist hunderte von Jahren her, da war keiner mehr dabei. Nein, er macht heute macht er die Dinge. Und ich finde, manchmal geht unser Blick auch so weit nach hinten. Und dann krausen wir das aus der Schublade, was früher war, was Gott gemacht hat, was auch großartig war, gar keine Frage, brauchen wir nicht drüber reden. Aber heute, wie sieht es denn heute aus? Er tut doch heute auch große Dinge. Das ist Jeremias Botschaft. Der König wird kommen. Und wir haben es gerade gehört und jetzt habt ihr die Parallele. Er kam tatsächlich am Palmsonntag. Da reite er in die Stadt Jerusalem ein und die Menschen jubeln ihn zu als den König, der da kommt. Er kam tatsächlich. Siehe, dein König kommt. Ja, damit könnte man hier eigentlich an der Stelle die Predigt aufhören, weil damit ist das Wesentliche schon gesagt. Die Verheißung und die Erfüllung, alles da. König ist da. Wir müssen trotzdem mal ein bisschen näher hingucken. Habt ihr schon gedacht, dass ich jetzt nicht nach 3 Minuten aufhöre? Schon klar. In den nächsten Minuten wird es mal darum gehen, dass uns diese Ansage Jeremias ein bisschen näher kommt. Dass wir ihren rauen, vielleicht herben Charakter verstehen und auch die Erleichterung, die aus diesen Worten herausspricht. Und dass wir für uns ganz persönlich, vielleicht auch ganz neu, verstehen, dass hier buchstäblich von der einzigen Hoffnung auf Ruhe und Frieden die Rede ist. Das ist das Ziel. Dazu müssen wir uns noch ein bisschen mehr mit dem Jeremia befassen. Einiges habe ich schon in den letzten Predigten erzählt, aber es gibt dann noch viel, viel mehr. Hat mal jemand den Jeremia gelesen in der letzten Woche? Ich habe letzten Sonntag euch mal herausgefordert. Sehr schön. Ja. Aber fast, okay, sehr gut, ja. Petra auch. Ich glaube, Barbara auch, ne? Du hast mir vorhin erzählt, du hast auch gelesen, ja. Also, ihr müsst das nicht in 3 Stunden machen, wie ich das empfohlen habe. Man kann sich auch mehr Zeit damit lassen, gar kein Thema. Ja, aber wichtig ist, dass man das mal liest und die Zusammenhänge und mal versteht, was der Jeremia alles durchgemacht hat. Also, das ist eine unglaubliche Persönlichkeit. Und von kaum einem Menschen in der Bibel wissen wir so viel Persönliches wie vom Jeremia. Deswegen ist das aufregend auch zu lesen. Er sprach also zum Volk Israel als beauftragter Bote in schwerer Zeit. Seine Dienstzeit ist absolut ruhegeldfähig. Sie umspannte ungefähr 40 Jahre, also seine Rente hat er schon verdient gehabt. In diesen 40 Jahren regierten sage und schreibe 5 Könige. Das kleine südliche Reich Juda. 5 Könige. Und nur einer von ihnen, der taugte was. Danach ging es bergab, bis das Reich dann im Jahr 587 vor Christus von Nebukadnezar, dem mächtigen König von Babylon, einfach einkassiert wurde. Die Elite des Landes wurde deportiert, sprich in die babylonische Gefangenschaft, ins Exil geführt. Und Jeremia wurde als blutjunger Mann von Gott unter Vertrag genommen. Er will sich widersetzen, aber Gott sagt, sag jetzt bloß nicht, du bist zu jung. Denn ich bin bei dir. Man wird dir hart zusetzen, aber man wird dich nicht umbringen. Ist schon mal, finde ich, eine schöne Zusage. Man wird dir hart zusetzen, man wird dich aber nicht umbringen. Ist doch schon mal gut. Ich bin bei dir. Kann ich mich auf dich verlassen, Jeremia? Wirst du mir treu sein? Ich weiß nicht, wie Jeremia wirklich reagiert hat. Aber gesagt hat, das klingt nach einem tollen Beruf, unterschreibe ich mal sofort den Vertrag. Ich denke, er wird es eher mit Zögern und Zaudern nachgekommen sein und diese Berufung angenommen haben. So beginnt sozusagen die erste Runde. Die erste Runde. Und gleich zu Beginn geht es darum, man wird ihr hart zusetzen. Und so war es dann auch. Es sah richtig übel aus in Jerusalem und in der Umgebung. Recht und Gerechtigkeit waren faktisch ausgesetzt. Witwen und Waisen bekamen ihr Recht nicht. Vor Gericht wurde gelogen und betrogen, denn die Richter waren bestechlich. Die Armen wurden vergessen, die Reichen wurden immer reicher. Und wie so oft auch heute, so ist es damals auch schon gewesen, wurde Respekt vor Gott und die Dankbarkeit für seine Gaben schwinden. Wo das Vertrauen auf Gottes Güte keinen Raum mehr hat, da werden die Menschen habgierig und rücksichtslos. Und die Könige gingen mit schlechtem Beispiel voran. Sie hörten nicht auf Gott. Sie suchten ihr Heil in gefährlichen Koalitionen und ließen sich auf militärische Abenteuer ein. Das Land stand am Abgrund. Und Jeremia sagt das den Menschen. Ja, er war ein Unruhestifter, der Jeremia. In Gottes Namen sagt er, ändert euer Leben, sonst geht ihr unter. Gott wird nicht länger tatenlos zusehen. Aber sie hörten nicht auf ihn. Über 40 Jahre nicht. Eines Tages soll er mit einem Tonkrug durch die Gegend laufen. Er weiß überhaupt nicht wozu, aber Gott hat gesagt, nimm den Tonkrug mit und nimm den Tonkrug und geht dann los. Und während er seine nächste Predigt hält, wird klar, wozu er diesen Krug bei sich trägt. Zerbrich ihn vor den Augen der Leute, sie sollen sehen, was ich mit ihnen tue, wenn sie ihr Leben nicht ändern. Und dann schmeißt Jeremia diesen Krug auf den Boden und sagt, und das wird euch passieren. So wird Gott mit euch auch umgehen, er wird euch zerbrechen. Und das ist ihm nicht gut bekommen, dem Jeremia. Er wurde kräftig verprügelt. Und so fängt er an, mit Gott auch zu hadern. Und er macht das sehr radikal. Du hast mich verführt. Du hast mich beschwatzt. Du hast mich verlockt. Du hast mich überwältigt. So drastisch redet er mit Gott. Ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr predigen. Zumindest nicht das. Ich will das nicht mehr. Tja, so ist das zuweilen. Der Dienst wird hart. Man möchte aufgeben. Weil es zu viel kostet für ein wohl aufgeräumtes, angenehmes Leben. Aber Jeremia gibt nicht auf. Denn kaum hat er gemerkt, als er gesagt hat, ich will nicht mehr, dass er gleichzeitig auch sagen muss, ich kann gar nicht anders. Ich kann nicht anders. Ich will nicht mehr, aber ich kann nicht anders. Auch wenn keiner mehr hinhört. Ich muss das machen. Ich würde sonst innerlich verbrennen, wenn ich es nicht sagte. Wenn ich nicht predigte, wenn ich nicht warnte, wenn ich nicht rief, wenn ich nicht lockte, drohte, flehte. Ich würde vergehen. Ich hätte ein leeres Dasein, wenn Gott nicht mehr durch mich wirkte. Was hätte ich denn noch? Und Gott sagt, ich habe diesen Dienst genau für dich entworfen. Du bist genau der Richtige dafür. Willst du auch für die zweite Runde unterschreiben? Und Jeremia sagt, ja, ich will auch für die zweite Runde unterschreiben. Und Gott sagt wieder, es wird hart. Es wird echt hart. Aber ich bin bei dir. Die zweite Runde dreht um den amtierenden König. Hier haben wir übrigens ein sehr schönes Bild von Rembrandt. Das kann man leider ganz schlecht sehen. Also vorher ist der Jeremia. Und in dem Originalbild, da kann man das sehr, sehr gut sehen. Da schleicht sich da, wo der Pfeil ist, schleicht so ein dunkler, schwarzer Schatten. Und das, da wollte Rembrandt den König Zedekia karikieren quasi. Der sich da wegschleicht. Ja, der sich im Dunkeln aus dem Staub macht, wie so ein Schatten weggleitet und rennt. Also man sieht es ganz schwach, sieht man das. Müsst euch mal im Original angucken oder im Internet mal schauen. Da kann man das ganz gut erkennen. Das bringt unser Beamer hier nicht her. Dieser Mann, Zedekia, der trägt einen großen Namen. Gott ist meine Gerechtigkeit, heißt es. Zedekia, Gott ist meine Gerechtigkeit. Aber er ist eine ganz elende Figur. Er ist ein König von Nebukadnezars Gnaden. Er ist ein Marionettenkönig. Er ist außenpolitisch schwach. Und er ist ein König, der vor seinen Beratern an der kurzen Leine geführt wird. Also ist er auch innenpolitisch schwach. Und wiederholt all diese Fehler, die seine Vorgänger gemacht haben, auch ganz treu. Er schmiedet problematische Allianzen, halbherzige Versuche, sich gegen Babylon aufzulehnen, Unrecht, Luxus der Reichen, Elend den Armen. 10 elend lange Jahre herrscht Zedekia, Gott ist meine Gerechtigkeit. Und Jeremia spricht oft mit ihm. Und wenn man das so liest, fast schon wie ein Seelsorger. Er versucht ihn zu gewinnen, aufmerksam zu machen. Und was er sagt, ist ja nichts Neues. Er sagt doch ihm, ändere dein Leben. Suche Recht und Gerechtigkeit, wenn nicht, dann überlässt Gott dich dem Nebukadnezar und das Volk auch. Und die Berater Zedekias, die stehen da drum rum und sie können es nicht mehr hören. Jeremia untergräbt die Stimmung in der Stadt. Er raubt den Soldaten den Mut. Weg mit ihm. Am besten bringen wir ihn um. Und Zedekia spricht resigniert zu seinen Beratern. Was kann ich schon gegen euch ausrichten. Macht mit ihm, was ihr wollt. So ein schwacher Mensch war er. Und sie werfen Jeremia in eine ausgetrocknete Zisterne, einen tiefen, dunklen Regenwasserschacht. Und er wäre da unten elendig zugrunde gegangen, wenn nicht einer der wenigen aufrechten und anständigen Beamten am Hof ihn da wieder rausgeholt und gerettet hätte. Das war die zweite Runde. Fast das Leben gekostet. Und Gott fragt Jeremia, und, bist du bereit für die dritte Runde? Ich weiß nicht, wer von euch noch Ja gesagt hätte dazu, nach dem, was schon passiert war. Erst noch die dritte Runde? Wer weiß, was noch kommt? Kann ja nur noch schlimmer werden. Und Jeremia sagt Ja. Ja, ich bin auch in der dritten Runde noch mit dabei. Und die dritte Runde, die wird wirklich heftig. Es ist die Zerstörung Jerusalems. Jerusalem geht unter. Der Tempel wird geplündert, die Stadtmauern geschleift. Tote, wohin man sieht. Wenn ihr diese Erdbebenbilder aus der Türkei seht, dann könnt ihr euch ein bisschen vorstellen, wie das aussieht. Alles kaputt, alles am Boden. Aber diesmal von Menschen gemacht, nicht durch ein Erdbeben. Es ist aus, es ist zu Ende. Jeremia könnte sich in Sicherheit bringen, aber er tut es nicht. Er bleibt, wo er ist. Er nimmt den schweren Auftrag Gottes bis zum Ende an. Er versteht es nicht, aber hält daran fest. Das ist mein Auftrag von Gott. Besser wird's nicht. Gibt's noch Hoffnungen auf die Könige? Nein. Die haben völlig versagt. Die Politik hat versagt. Sitzt noch einer auf Davids Thron? Nein, die Königsfamilie stirbt aus. Ist Jerusalem noch ein Ort der Hoffnung? Nein, Jerusalem ist eine Ruine. Haben die Armen, was sie brauchen, wird ehrlich Gericht gehalten? Bekommt jeder eine faire Chance zum Leben? Nein, denn es ist Krieg. Jeder nimmt sich, was er kann, und die Schwestern gehen unter. Das ist die Situation. Drei Runden hat Jeremia schon durch. Und er steht noch mit Gottes Hilfe. Er ist noch nicht K.O. gegangen. Aber kurz davor. Und dann sagt Gott zu ihm, Jeremia, und jetzt, wo alles am Boden ist, wo alles kaputt ist, da darfst du ein Hoffnungswort sagen. Jetzt, wo alles kaputt ist und die Zukunft scheinbar schon vorbei, da darfst du jetzt ein Wort der Rettung sprechen. Es kommt die Zeit. Dann kommt unser Text hier. Es kommt die Zeit. Es kommt die Zeit, in der ein neuer König regieren wird aus der Seitenlinie der Davidsfamilie. Und wenn er regiert, wird er fair und gerecht sein. Recht und Gerechtigkeit, das wird sein Motto sein. Und daran wird man seinen Regierungsstil erkennen. Das ist der wahre Zedekia. Gott ist unsere Gerechtigkeit. Und man wird feiern, dass Gott heute Großes tut. Heute, dass er sogar Größeres tut als damals. Und es kommt die Zeit, ein neuer König mit Recht und Gerechtigkeit, ein neues Wunder Gottes, die Heimkehr der Zerstreuten. Das darfst du jetzt sagen. 400 Jahre dauert dann das Hoffen, Bangen, Warten und Sehnen. 400 Jahre nach Jeremia zieht ein Wanderprediger auf einen Esel in Jerusalem ein. Und sie stehen an den Straßen, die Menschen, sie jubeln ihm zu und sie feiern ihn. Der König kommt. Seine Taten verbreiten Gerechtigkeit und Recht. Er sammelt die Verlorenen aus allen Ecken und Winkeln des Landes. Er hat ein Herz für die Übersehenden und für die Armen. Er heilt die Zerbrochenen. Er lehrt sie alle, Gott zu vertrauen. Er lehrt sie zu beten, lieber Vater im Himmel. So beginnt Jesu Regierungsherrschaft. So überbietet er alles, was an ehrwürdiger Tradition nur aus der Vergangenheit übrig geblieben ist. Alle Hoffnungen, die wir auf Menschen setzen, sind trügerisch. Aber Jesus, er ist der König. Er regiert beim ersten Kommen noch auf sehr merkwürdige Art und Weise. Er regiert, indem er heilt. Er regiert, indem er einen kleinen Kreis von Menschen formt und sie in seine Pläne einweiht. Er regiert, indem er Menschen so tief ins Herz spricht, dass sich ihr Leben verändert. Er regiert, indem er die sammelt, mit denen sich sonst keiner abgeben will. Er regiert, indem er sich hingibt und opfert. Dem Mächtigen dieser Welt muss immer jemand aufs hohe Ross helfen. Der König Jesus steigt vom Esel herab und dient den Menschen. Und nun, was bleibt uns? Was machen wir jetzt damit? Wozu dieser Ausflug ins Alte Testament? Wozu Jeremia? Es gibt Zeiten und Lebenslagen, die können wir auch Jeremia-Momente nennen. Ich glaube, jeder kennt die. Viele Menschen fragen sich ängstlich oder zumindest besorgt, was kommt noch so auf uns zu? Müssen wir Krieg und Terror fürchten? Steht der schon vor der Tür, der Krieg? Geht unser Land, geht Europa, geht das alles dem Bach runter? Geht die Gesellschaft vor die Hunde? Bringt uns der Klimawandel um oder irgendwelche Despoten, die den roten Knopf drücken? Haben wir noch die Wahl? Nachrichten sind voll von Korruption und Ungerechtigkeit. Ich mag es mir schon immer angucken. Es ist immer der gleiche Mist jeden Abend. Manchmal setze ich aus und sage, nee, tue ich mir heute nicht mehr an. Möchte ich nicht mehr. Wer schafft Recht? Was kommt auf uns zu? Versuch doch mal, deine Perspektive nicht nur in die nahe Zukunft zu lenken, sondern weit darüber hinaus. Versuch doch mal, dich auf diese Verheißung einzulassen. Er, der König, der kommt auf uns zu. Nicht Krieg, nicht Terror, nicht was weiß ich was. Jesus kommt auf uns zu. Das ist eine Ewigkeitsperspektive. Aber wenn wir diese Jeremia-Momente erleben, dann fällt es uns nicht schwer, fällt es uns nicht leicht. Und da können wir dann oft nur rufen, dein Reich komme und dein Wille geschehe, weil mehr haben wir nicht in der Hand. Die Zusagen Gottes, die Jeremias oft hören durfte, die kommen ja nicht aus dem Fernsehsessel, sie sind ein Wunder in dunkler Zeit. Sie sind eine große Überraschung, sie sind eine einzige Hoffnung. Wirklich begriffen haben wir unsere Lage, wenn wir wissen, besser als Jeremia und Zedekia, dieses ungleiche Paar, sind wir auch nicht. Unsere Rettung kann nur sein, und da gibt es ein altes Weihnachtslied, was das so klar macht, ich mach die Türen hoch und die Tore weit. Wozu? Wisst ihr, warum die Tore hoch und die Türen weit? Mal, nochmal. Der König der Ehren einzieht, damit Jesus einziehen kann. Ich komme nicht weiter, wenn er nicht regiert. Auf seine zurzeit immer noch stille und verborgene Art. Aber eben er, eben Jesus, nicht ich, auch nicht wir. Und wer meint, dem Bösen mit etwas Gutmenschentum beikommen zu können, der muss vielleicht erstmal durch so eine Jeremia-Erfahrung hindurch. Der König, der still und mächtig regiert, der Menschen verändert, dass sie ehrliche Politiker mit Rückgrat und unbestechliche Banker mit Ethos werden, dass sie Anführer, die Recht und Gerechtigkeit suchen und Nachbarn mit Nächstenliebe werden. Der König regiert, schon jetzt, noch nicht in Vollkommenheit, aber er verändert jetzt schon Menschen, hier und jetzt. Und wir dürfen diese Menschen sein. Und wisst ihr, so ansatzweise gelingt uns das ja auch. Da sind wir mal barmherzig. Da sind wir mal gnädig, auch leidenschaftlich für den Herrn unterwegs, ehrlich, gar opferbereit, sehr verständnisvoll. Aber oft genug sind wir auch das andere noch. Unbarmherzig, egoistisch, träge, geizig, rücksichtslos. Und wir müssen uns ehrlich fragen, wären wir aufgeschlossener gewesen für Jeremias Reden? Wäre das bei uns angekommen, was er sagt? Hätten wir ein Herz für die Armen entdeckt? Suchten wir die verlorenen Menschen in dieser Stadt aus eigenem Antrieb und purer Menschenliebe? Kümmern uns die freien Plätze hier im Saal, auf denen Menschen sitzen könnten, die einmal kamen oder die noch nie kamen? Wären wir denn gerecht und fair? Tun wir ganz natürlich, was anderen eine gute Chance zum Leben eröffnet, auch wenn es nicht unser Vorteil ist? Sind wir so gebaut, dass wir uns gerne für Gottes Sache zur Verfügung stellen, auch wenn es in die zweite, dritte, vierte, fünfte Runde geht und von Erfolg nicht zu sehen ist? Finden wir das Herz der Menschen, die noch nicht glauben? Das war so der Antrieb, den wir hatten mit unserer Kleingruppe, in der Gesprächsrunde, die wir euch angeboten haben im März, darüber ins Gespräch zu kommen. Wie finden wir zu dem Herzen der Menschen? Wie werden wir wieder sprachfähig über unseren Glauben? Wir haben so viel verloren in den letzten Jahrzehnten, dass wir gar nicht mehr wissen, wie wir unseren Glauben eigentlich weitergeben wollen, wie das gelingen kann. Wir haben von unserem Herrn die Macht und die Mittel, dass aus dieser Gemeinde etwas wird, das dieser Stadt zum Segen dient. Das haben wir. Zu 100% haben wir das. Aber wir setzen es noch nicht ein. Ich habe den Eindruck, wir sind noch nicht mal bei Runde 1 angekommen. Wir sind noch so in der Aufwärmecke. Tänzeln noch so ein bisschen rum, machen uns warm. Aber wir wissen noch nicht so genau, was da auf uns zukommt. Was kommt da auf uns zu? Der König kommt. Gott schickt uns Jesus und nicht irgendein Nebukadnezar. Er schickt uns Jesus, der uns mit Gerechtigkeit kleidet, der unsere Sünde trägt. Sag nicht, du bist nicht gut genug. Und sag nicht, du bist zu jung, du bist zu alt, du bist zu unbegabt und zu beschäftigt. Er schickte uns Jesus, den König, der regiert in unseren Herzen durch unsere Worte und Taten und oft auch ohne diese. Einfach so. Meines Herzens Tür, die offen ist. Ist deine Herzenstür offen? Ich habe zum Schluss ein kleines Bild. Kennt ihr vielleicht, das hängt in einer Kirche in Münster. Das ist ein besonderes Kruzifix zu sehen. Ist aus Holz, das wurde 1929 angefertigt, in diese Kirche gehängt und bei den Bombenangriffen in Münster 1944 wurde die Kirche getroffen und der Holzfigur wurden beide Arme abgerissen. Und beim Wiederaufbau der Kirche nach dem Krieg hat man sich dann entschieden, das genauso zu lassen. Die Arme nicht wieder dran zu machen, keine neuen zu schnitzen und dran zu setzen. Und stattdessen den Satz eingravieren in die Wand, ich habe keine anderen Hände als eure. Ich finde das faszinierend, weil dieses Kreuz erinnert mich daran, dass Gott mich haben will. Wir stehen als seine Stellvertreter hier. Gott bezieht uns in sein Heilshandeln mit ein. Wir dürfen daran teilhaben. Aber unser Handeln setzt eine persönliche Gottesbegegnung voraus. Und dann kann es auch für eine Gottesbegegnung für die anderen kommen. Voraussetzung ist die gleiche Liebe zu den Menschen, die gleiche Retterliebe, die Jeremia 40 Jahre aushalten ließ. Jesus am Kreuz brachte und uns unseren Auftrag heute ermöglicht, auch anzupacken. Ich kann mir vorstellen, dass du gerade müde bist. War eine lange Predigt. Viel gehört. Wenn es dir hilft, vergiss alles, was ich gesagt habe. Ist gar nicht wichtig. Jetzt versorge ich mir gerade selber meine Predigt, oder? Man soll ja aufmerken und mitnehmen und aufpassen und sich merken und umsetzen und so. Nimm nur eins mit. Jesus nach innen leben und nach außen tragen. Ist es uns ernst damit? Wollen wir das wirklich? Das ist eine Entscheidung, die man treffen muss. Wollen wir das wirklich? Wenn es uns ernst damit ist, dann dürfen wir nicht beim ersten Teil stehen bleiben. Nach innen leben. Also wenn ich da draußen die Pinnwand sehe mit den ganzen Teilnehmerlisten, boah, Wow, was wir alles machen. Ich vermute, wir haben auch einfach Nachholbedarf nach 2 Jahren Corona, dass man sagt, Mensch, wir müssen mal wieder was machen. Ja, und das ist auch gut und richtig so. Wir brauchen das Miteinander, brauchen die Gemeinschaft, hatten einen tollen, am Freitagabend einen tollen Männertreff, richtig toll, super, Austausch und alles drum und dran. Jugend war nebenan, hat uns nicht gestört, wir haben sie nicht gestört. Und beide hatten wir eine gute Zeit, glaube ich. Das ist super. Das dürfen wir uns auch gönnen, das Angenehme und das Schöne. Hat keiner was dagegen, auch Gott nicht. Gott gönnt uns das von Herzen. Aber Gott möchte uns auch in die nächste Runde schicken. Und da bin ich mir nicht sicher. Und da müsst ihr mir helfen, ob wir dazu bereit sind. Das kann ich noch nicht sehen. Vielleicht bin ich da auch ein bisschen blind an der Stelle. Dann öffnet mir mal die Augen. Ich bin gespannt. Gott möchte uns in die nächste Runde schicken. Wenn du dich auch danach sehnst, dann antworte laut mit Amen. Amen. Ich bete mit uns. Mein lieber Herr, wir sind oft so unsicher, weil wir gar nicht wissen, was da so auf uns zukommt, wenn wir wirklich nach außen gehen, wenn wir dich nach außen tragen. Was erwartet uns da? Herr, ich möchte dir danken, dass du uns zunächst einmal zugesagt hast, dass du immer bei uns bist, dass du uns nie alleine lässt. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Ja, und dann schickst du uns aber auch zu den Menschen und dann wird dein Geist durch uns wirken und wir werden erleben, wie du groß gemacht wirst, auch in dieser Welt.